Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Mit Anja Reinhardt herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Kulturfragen, in der wir heute die Frage erörtern wollen, wie frei die Kunst zurzeit noch ist und ob es so etwas wie kontaminierte Kunst gibt. Die Frage stellt sich angesichts einiger Ereignisse der letzten Monate. Bilder des Malers Emil Nolde, bis dato dem Kunstkanon angehörend, wurden aus dem Bundeskanzleramt abgehängt, weil Nolde, und das ist keine neue Erkenntnis, überzeugter Nationalsozialist war. In Leipzig wurde die Jahresausstellung, eine jährlich stattfindende Kunstschau, abgesagt, weil der AfD-nahe Künstler Axel Krause auch eingeladen war. Nun findet sie ohne seine Bilder statt. Gibt es also kontaminierte Kunst? Darüber möchte ich nun mit dem österreichischen Philosophen Konrad Paul Liesmann sprechen, Autor des Buches Philosophie der modernen Kunst, eines von vielen Büchern, die er geschrieben hat, und der vor 3 Jahren bei den Salzburger Festspielen ein Plädoyer gegen Kunst als moralisches Weltverbesserungsprogramm hielt. Hallo, Herr Liesmann.
Hallo.
Wofür muss Kunst gegenwärtig herhalten?
Naja, offensichtlich für alles, nur nicht für Kunst. Das heißt, wir leben wirklich in einer neuen Phase, das gab es allerdings auch immer schon, einer Politisierung und einer Moralisierung der Kunst. Das bedeutet, dass Kunst unter den Gesichtspunkten gesehen wird, welche politische Auffassung vertritt der Künstler, welche moralischen Programme werden durch diese Kunst unterstützt oder dementiert. Ist die Aufgabe der Kunst nicht überhaupt eine, die unmittelbar sich für gesellschaftliche Veränderungen oder in gesellschaftlichen Konfliktfeldern engagieren muss? Was sind dann diese entscheidenden Konfliktfelder? Ist es der Kampf gegen Rechts oder ist es der Kampf gegen das Klima oder ist es der Kampf gegen das rechte Klima? Das heißt, das sind die Fragen, die offensichtlich den gegenwärtigen Kunstbetrieb, ich würde jetzt nicht sagen, dominieren. Die von Ihnen genannten Fälle bleiben meines Erachtens ja trotzdem Einzelfälle. Aber es stellt sich schon die Frage, inwieweit diese Einzelfälle da doch auch Symptom für generelle Entwicklungen, für generelle Haltungen sein können und wie sehr dadurch dieses große, seit dem 19. Jahrhundert entwickelte und durchgesetzte Konzept der Freiheit und der Autonomie der Künste tatsächlich gefährdet erscheint.
Es gibt doch durchaus einige Leute, auch die nicht dem kunsthistorischen oder irgendwie dem Kunstumfeld angehören, die von einem Kulturkampf sprechen. Würden Sie das auch so sehen?
Ich finde, Kulturkampf ist ein großes Wort und ich habe überhaupt so ein bisschen Bedenken dagegen, allzu schnell mit großen Worten und Begriffen zur Hand zu sein. Wie innerlich ging es beim klassischen Kulturkampf des 19. Jahrhunderts um die Selbstbehauptung eines säkularen Kulturbewusstseins gegen den damaligen noch starken Einfluss der katholischen Kirche. Man könnte nur sagen, es geht natürlich in der Kultur immer um Fragen der Deutungshoheit, um Fragen auch der, sagen wir mal, Förderung oder Forcierung ganz bestimmter Konzepte von Kunst. Es geht natürlich um Auseinandersetzungen, immer auch um die Frage, was ist korrekt, was ist nicht korrekt, was ist gut, was ist weniger gut, was ist ideologisch passend, was ist nicht passend. Und es geht natürlich auch um kunstpolitische und damit auch um machtpolitische Einflusssphären. Und sehr oft verstecken sich hier hinter angeblich ästhetischen Diskursen dann sehr wohl auch blanke Machtinteressen. Und Kulturkampf wäre so ein bisschen ein Titel, um hier diese Konflikte zu benennen.
Sind das denn Interessenskonflikte, die sich zwischen politisch gesehen rechts und links abspielen? Weil es geht ja tatsächlich darum, dass jemand, der nationalsozialistisch gedacht hat und ein Anhänger der Nationalsozialisten war, nicht ins Bundeskanzleramt gehört. Die Bilder sind damals von Helmut Schmidt ins Kanzleramt geholt worden, der Sozialdemokrat war. Hat sich da etwas geändert sozusagen im Blick auch darauf, wer Kunst produziert?
Ja, es hat sich was geändert in zweierlei Hinsicht. Ich würde sagen, je länger diese Vergangenheit zurückliegt, desto mutiger werden wir im Kampf gegen sie. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir heute in der Tat vielleicht mehr als noch in den 60er, in den 70er Jahren wieder auf historische und biografische Momente, Momente des Entstehungsprozesses eines Kunstwerks, Aspekte der Gesinnung und der Lebensführung des Künstlers Wert legen. Man könnte auch sagen, das ist kein Kulturkampf, aber es ist immerhin eine Tendenz oder ein Trend zu einer gewissen Kunstferne. Denn wenn ich mal einen Philosophen zitieren darf, der mich in meinem Denken über Kunst sehr stark beeinflusst hat, nämlich Theodor W. Adorno, der auch als verfolgter Jude und als linker Philosoph wusste, wovon er sprach, der mal gesagt hat, also dieses Fixieren auf das Biografische ist tatsächlich ein Ausdruck von Kunstferne. Egal, ob man jetzt im Privatleben des Künstlers herumschnüffelt oder in seinem politischen Leben. Entscheidend wäre nachzuweisen, inwieweit diese politische Einstellung, die uns verdammenswert erscheint, sich tatsächlich im Werk niederschlägt und im Werk gleichsam objektiviert. Und ich denke, gerade Emil Nolde ist natürlich ein höchst prekäres und vor allem ambivalentes Beispiel. Über seinen persönlichen Antisemitismus und seinen Versuch, den Nationalsozialisten anzudienen, gibt es ja keinen Zweifel. Aber auf der anderen Seite wurde er von den Nazis als entarteter Künstler geführt. Das muss für ihn nicht einfach gewesen sein. Und wüssten wir jetzt nichts von seinen persönlichen Verstrickungen, seinen Einstellungen, seinem Antisemitismus, an seinen glühenden Landschaftsbildern ließe sich das nur schwer, wenn überhaupt, ablesen. Und da beginnen für mich die interessanten und die spannenden Fragen. Es erscheint mir schlicht zu einfach zu sein, mit Verweis auf biografische Dokumente dann Kunstwerke abzuhängen. Wobei ich natürlich zugebe, das Bundeskanzleramt ist ein repräsentativer politischer öffentlicher Raum und da muss man sich sehr wohl überlegen, was man dort hinhängt. Und das hat natürlich immer auch eine bestimmte programmatische Signalwirkung. So kann ich es nachvollziehen, dass man Emil Nolde aufgrund dieser Verstrickungen dort abgehängt hat, aber es ist doch bis zu einem gewissen Grad meines Erachtens auch eine Flucht vor der Auseinandersetzung mit dem Werk und eine Flucht vor der Frage, was machen wir mit Werken, die wir aus ästhetischen Gründen für großartig halten müssen, deren Schöpfer allerdings politisch und moralisch indiskutabel waren.
Aber dann lassen Sie uns doch mal auf die Ästhetik schauen, Herr Liesmann. Gibt es denn vielleicht sowas wie kontaminierte Motive? Also es gibt diesen Maler, der bei der Leipziger Jahresausstellung ausgeladen wurde, Axel Krause, der eher traditionelle Landschaften eben malt. Dazu die AfD-Nähe. Kann man sagen, auch wenn wir das Biografische ja jetzt mal weglassen, kann man sagen, dass es sowas wie kontaminierte Sujets gibt nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Nationalsozialismus?
Ich tue mir schwer. Natürlich gibt es Sujets, es gibt Inhalte, denen man eine bestimmte Nähe zu politischen Konzepten nachsagen kann. Das trifft übrigens nicht nur für politisch rechte Konzepte zu, das träfe ja dann auch für politisch linke Konzepte zu. Da sprechen wir selten von kontaminierter Kunst. Also wenn Bertolt Brecht Josef Stalin verherrlicht, ist noch niemand auf die Idee gekommen zu sagen, die Gedichte von Bertolt Brecht oder diese Theaterstücke sind kontaminiert. Ja. Das heißt, wenn, dann müsste man sich auch abgewöhnen, hier ständig mit zweierlei Maß zu messen. Warum habe ich prinzipiell ein Problem mit diesem Begriff der Kontamination? Ich denke, weil es eben in der Kunst nicht darauf ankommt, dass man irgendein Thema nimmt oder irgendein Motiv nimmt oder irgendein Sujet nimmt, sondern wie man es aufgreift und was man damit macht. Ja? Das heißt, ich kann natürlich eine bäuerliche Idylle so malen, dass das tatsächlich einem reaktionären Denken sehr, sehr entgegenkommt und eine Welt beschwört, die vergangen ist und von der wir nicht wollen können, dass sie wiederkehrt. Ich kann aber auch so eine Szene so malen wie Van Gogh und dann ist es ein Meilenstein unserer Auseinandersetzung mit menschlichen Schicksalen. Das heißt, das Sujet allein besagt noch überhaupt nichts, sondern es bleibt uns nicht erspart, tatsächlich die Augen auf die Werke, auf die Bilder, auf die Skulpturen, auf die Texte selbst zu richten und dort dann die Überlegungen anzustellen und dann anhand dessen, was wirklich vorliegt, hier zu urteilen. Wir machen es uns einfach zu einfach, wenn wir sagen, ja, das erinnert irgendwie an Landschaftsmalerei der 30er Jahre oder Landschaft ist ja überhaupt ein Begriff, der aus einer NS-Ideologie kommt, dann könnte man gleich die ganze Ökologiebewegung als kontaminiert erachten, denn die Nazis waren unter bestimmten Bedingungen auch Vorreiter eines ökologischen Bauens gewesen. Das heißt, also da kommen wir wirklich, um das mal salopp zu sagen, des Teufels Küche, wenn wir mit solchen Begrifflichkeiten anfangen, unreflektiert zu arbeiten.
Um jetzt nochmal bei dem Begriff kontaminiert zu bleiben, da gibt es natürlich in der Kulturgeschichte jede Menge Künstler, die unter moralischen oder politischen Gesichtspunkten, sagen wir mal, problematisch sind. Also Richard Wagner zum Beispiel, trotzdem gehört Richard Wagner zum musikalischen Kanon. Wir haben vor 2 Jahren das Lutherjahr gefeiert. Luther war glühender Antisemit. Also sehen Sie da vielleicht sowas wie eine Unverhältnismäßigkeit oder vielleicht auch eine Hysterie, die gerade an bestimmten Künstlern stattfindet oder Personen der Ideengeschichte?
Ja, wir sind bis zu einem gewissen Grad jetzt hypersensibilisiert auf diesem Gebiet. Und ich denke, dass man auf der einen Seite natürlich nichts beschönigen muss. Man muss in der Biografie von Richard Wagner nichts beschönigen. Man muss an seinem Antisemitismus nichts beschönigen. Bei Richard Wagner kommt ja noch dazu, dass einige dieser antisemitischen Elemente ja tatsächlich in seine Musik, in seine Theatralik, in seine Texte zu seinen musikdramatischen Werken Eingang gefunden haben. Also da geht's auch gar nicht, sozusagen die Person von dem Werk so stark zu trennen, auch wenn man nichts wüsste von Richard Wagners antisemitischen Texten, das Judentum in der Musik zum Beispiel, könnte man doch an den musikalischen Figuren wie Beckmesser oder Kundry natürlich antisemitische Motive und Elemente erkennen. Und trotzdem gilt für mich ganz entscheidend dieser Satz, dass gerade bei so moralisch und politisch prekären Künstlern das eigentlich Spannende und Interessante darin besteht, dass ihre Kunst mehr weiß, mehr kann, besser ist als deren Schöpfer. Das heißt, Richard Wagner konnte gar nicht anders, als Beckmesser eine unglaublich interessante Musik zu schreiben. Das heißt, er konnte gar nicht anders, als in Kundry eine der faszinierendsten Frauenfiguren der Opernliteratur zu schaffen. Vielleicht sogar sozusagen gegen seine Intention und plakativ auflösen, lässt sich das dann eben nicht mehr. Und das, meine ich, unterscheidet auch den großen Künstler, der moralisch höchst suspekt sein kann, von demjenigen, der dann tatsächlich nur glaubt, ein politisches oder moralisches oder ideologisches Programm exekutieren zu müssen und dem es eben nicht gegeben ist, sich selbst zu transzendieren, sich selbst in seinem Werk zu überschreiten. Und ich denke, man sollte nicht das verschweigen, das heißt die persönlichen Verstrickungsgeschichten oder die moralischen Einstellungen von Künstlern oder auch ihre moralischen Verfehlungen, sei es auf politischer, sei es auf einer anderen Ebene, sollte man nicht verschweigen. Aber man sollte sozusagen, wenn das fruchtbar gemacht werden soll, dann muss man diese Spannung aufmachen zwischen diesen persönlichen Einstellungen und dem, was das Werk dann tatsächlich zutage tritt. Natürlich ändern sich hier mitunter unsere Perspektiven. Ich habe noch als junger Mensch, als die erste große Ausstellung von Egon Schiele in Wien zu sehen war, diese unglaublich harte Darstellung von Sexualität, von Körpern, von Geschlechtsteilen junger Mädchen als Ausdruck auch einer sexuellen Befreiung gesehen, als eine Souveränitätsgewinn der Kunst gegenüber überkommenen, verzopften moralischen Vorstellungen. Heute sehen wir diese Bilder von Schiele auch schon wieder unter dem Verdacht, na, war das nicht doch Ausdruck einer bestimmten pädophilen Haltung?
Ja, so wie
vielleicht
bei Balthus.
Nicht nur Haltung, sondern Praxis, ja, so wie bei Balthus. Allerdings wehre ich mich dagegen, sozusagen diesen schnellen Wandel unserer eigenen moralischen Vorstellungen sofort auf die Kunst anzuwenden und vor allem wehre ich mich dagegen, daraus dann tatsächlich ästhetische Urteile zu fällen. Schiele bleibt ein großartiger Zeichner und die Polaroid-Fotos von Balthus sind meines Erachtens hochinteressante Dokumente eines bestimmten Umgangs mit Fotografie, mit Körperlichkeit, mit Haut, mit Jugendlichkeit.
Ist es vielleicht auch ein Problem der Kontextualisierung? Wir haben bei Richard Wagner heute die Möglichkeit, und das hat in Bayreuth stattgefunden vor 2 Jahren, die Meistersinger eben zum Beispiel in dem Gerichtssaal der Nürnberger Prozesse stattfinden zu lassen. Sodass man da vielleicht auch eine gewisse Widersprüchlichkeit sofort vor Augen hat. Wie müsste man also zum Beispiel, um jetzt nochmal auf Emil Nolde zurückzukommen, mit solchen Bildern umgehen? Ist es vielleicht doch nicht die richtige Lösung, sie aus dem Kanzleramt wegzuschaffen und damit sozusagen den Blicken zu entziehen, sondern müsste man vielleicht über andere Lösungen nachdenken?
Ich wäre immer dafür, über andere Lösungen nachzudenken. Ich finde, es ist immer ein Armutszeugnis auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch ein Eingeständnis einer gewissen Bequemlichkeit und Feigheit, Kunst den Blicken oder den Ohren zu entziehen. Das ist das Dümmste, was man machen kann. Es ist eigentlich nur der Habitus von totalitären Systemen gewesen, Kunst zu verbieten, Kunst zu verbannen, Kunst sozusagen, weil eben angeblich kontaminiert, aus den öffentlichen Bereichen zu entfernen. Ich denke, es gäbe viele andere Möglichkeiten. Ja, man hätte etwa im Kanzleramt dieses Bild von Emil Nolde kontrastieren können mit einem Gemälde eines Künstlers, der zur selben Zeit gearbeitet hat, der aber wirklich zu den Verfolgten gezählt hat, um hier auch zu zeigen, welche Spannbreite auch von ästhetischen Ausdrucksmöglichkeiten diese Jahre mit sich gebracht haben. Relativ wenig halte ich von der üblichen Methode zu kontextualisieren, indem man didaktisch gutwillige Begleittexte verfasst und gleichsam den Blick dadurch durch eine didaktische Konzeption zu stark lenkt. Ich denke, es gehört schon auch zu den interessanten ästhetischen Erfahrungsmöglichkeiten, überrascht zu werden. Also überrascht zu werden, was im Bereich der Kunst möglich ist und nicht von vornherein zu wissen, das darfst du jetzt nur noch unter dieser einen Perspektive zu sehen. Achte drauf, was war das für ein Mensch, der dieses Bild gemalt hat? Das war ein böser Mensch, das war ein Antisemit, das war ein Mitläufer, das war ein Nazi. Oder auch auf der anderen Seite auch, das war ein Kommunist, das war ein Stalinist. Das gibt es ja auch. Wir haben ja kein Problem damit, wenn ein zeitgenössischer Regisseur mit einem T-Shirt auftritt, auf dem das Konterfei von Stalin prangt. Da regen wir uns interessanterweise nicht auf, obwohl Stalin natürlich auch ein furchtbarer Diktator und Massenmörder gewesen war. Das heißt also, in beiden Fällen oder in all diesen Fällen bin ich eher dafür, sozusagen die Werke dazulassen, zur Diskussion zu stellen, sie sichtbar zu halten, aber eben durch die bestimmte Art und Weise der Präsentation, der Inszenierung, vor allem der Kontrastierung mit dem, was auch noch möglich war zu dieser Zeit oder was heute auch noch möglich ist, in einen fruchtbaren Dialog zu bringen. Und verbannen ist das Gegenteil eines Dialogs.
Heute können wir moralisch oder politisch fehlgeleitete Künstler, um es mal so zu formulieren, offenbar nicht mehr aushalten, beziehungsweise den Widerspruch vielleicht nicht ertragen, der sich aus Werk und Künstler ergibt, dass es eben vielleicht gute Kunst von einem nicht so guten Menschen gibt. Früher war das ja aber doch mal ein Qualitätsmerkmal, wenn der Künstler eben nicht die Regeln befolgte. Ist das denn überhaupt eine Voraussetzung für Kunst?
Naja, das ist jetzt eine ganz, ganz interessante und sehr, sehr prinzipielle Frage. Es stimmt, ja, Sie haben vollkommen recht, die ganze moderne Kunst lebt vom Pathos des Regelbruchs. Moderne Kunst lebt von diesem Charakter des Rebellischen. Die moderne Kunst lebt auch vom Verstoß gegen moralische Prinzipien. Moralische Prinzipien, die wir heute nicht nur einfach als gestrig oder als verzopfter betrachten würden, sondern die ja wieder unsere Prinzipien sind. Ja, man denke eine ganze Reihe von künstlerischen Aktionen, die im Rahmen der sogenannten Kommunenbewegungen der 60er und 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts stattgefunden haben. Denke etwa an den Wiener Aktionisten Otto Mühl und seine Kommune. Eine ganze Reihe dieser Aktionen würden wir heute einfach moralisch sofort und notwendigerweise verurteilen und verurteilen müssen. Das heißt also, der Tabubruch, der Regelverstoß, der Gestus der Amoralität gehört bis zu einem gewissen Grad gerade zum Wesen der modernen Kunst. Und das ist schon ein interessanter Perspektivenwechsel, dass wir jetzt glauben, nur weil vielleicht jetzt Künstler mit diesen Methoden des Tabubruchs arbeiten, die uns politisch suspekt erscheinen, ist diese Art und Weise der Suspendierung von Moral überhaupt nicht mehr gestattet. Das gehört schon zum Wesen der Kunst und wir können uns leider nicht aussuchen, wie bei jeder Konzeption von Freiheit, was Menschen, was Akteure mit dieser Freiheit anfangen.
Na, das Interessante ist ja, dass diejenigen, die für den Tabubruch und für den Regelbruch waren, also eigentlich das, was wir als die Linke oder die Liberalen bezeichnen würden, das liberale Bürgertum, dass die heute offenbar Regeln aufstellen.
Rufen, richtig,
und das ist nun tatsächlich problematisch, der Tabubruch offenbar nur noch von rechts möglich ist. Wie problematisch ist das für die Kunst?
Also für die Kunst selber finde ich es nicht sonderlich problematisch, weil sie wird sich so oder so ihre eigenen Felder schaffen und man könnte auch hier von Konjunkturschwankungen sprechen. Es ist ja in gewisser Weise auch eine Logik, die hier drinnen steckt. Als die Avantgardisten der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts antraten, waren sie ja tatsächlich Außenseiter, waren tatsächlich Rebellen, die gegen einen ziemlich uniformen, konservativ, in Österreich konservativ-katholischen Mainstream anarbeiteten und ankämpften. Das Problem ist, das war ein sehr erfolgreicher Kampf. Der Marsch der Linken durch die Institutionen, vor allem durch die Kulturinstitutionen hat ja funktioniert und heute bildet, Sie haben es ja gesagt, dieses linksliberale ästhetische Verständnis und Selbstverständnis den Mainstream. Das heißt, wenn ich Teil des Mainstreams bin, kann ich ja keinen Tabubruch begehen, denn ich gehöre ja zu denjenigen, die diese Tabus formulieren und verteidigen. Das heißt, in dem Moment, wo es einen linken Mainstream gibt, kann der Tabubruch nur von rechts kommen. Das ist selbstverständlich. Ja? Das heißt, ich als junger Mann konnte meine Eltern noch provozieren, indem ich links war, indem ich lange Haare trug, indem ich Bob Dylan hörte. Ja, damit provoziert heute kein junger Mensch mehr seine Eltern. Aber wenn er Sympathien für die AfD artikuliert, sind alle entsetzt. Das heißt, dieser Mechanismus des Tabubruchs funktioniert nach wie vor. Nur der Tabubruch allein garantiert ja auch noch nicht keine großartige Kunst. Der Tabubruch allein ist ja nur eine Geste, die über die ästhetische Kraft, die dahinter steckt, noch gar nichts besagt. Das heißt, schlechte Kunst kann so viel Tabus brechen, wie sie will. Sie wird dadurch nicht besser.
Trotzdem zum Schluss, Herr Liesmann, würde ich Sie gerne noch mal fragen, ob sich nicht sowas wie der Kunstbegriff oder auch die Vorstellung davon, was Kunst sein soll in einer Gesellschaft, wandelt zwangsläufig, weil die Gesellschaft sich eben wandelt, weil die Erfahrungen andere sind. Wir haben die Erfahrung, auch wenn wir sie nicht persönlich gemacht haben, von Auschwitz. Und ob sich da nicht dann letztendlich doch etwas auch verändert, auch im Blick auf das, was ein Künstler, mit welchen Themen er sich beschäftigt, welche Themen er für seine Kunst benutzt.
Das ist richtig. Und das wollte ich ja vorhin betonen, ja, dass diese Veränderung auch des Kunstbegriffs, diese unterschiedlichen Zugangsweisen, die Entwicklung neuer Fragestellungen und vor allem auch die Entwicklung neuer formaler, materialer Möglichkeit, mit diesen Fragestellungen umzugehen, dass das sich tatsächlich ändern kann, dass das zu neuen Formen von Produktivität führen kann, setzt ja eine bestimmte Freiheit voraus. Ich habe eher den Eindruck, dass wir eine ziemlich klare normative Vorstellung heute haben, wie wir etwa mit Vergangenheit, mit Auschwitz, mit den Menschheitsverbrechen des 20. Jahrhunderts umzugehen haben und engen dadurch eigentlich mögliche ästhetische Perspektiven ein. Für jemanden, der das unmittelbar miterleben musste, dessen Familie darunter gelitten hat, der fliehen musste, der vorhin schon von mir zitierte Theodor Adorno, für den war das nicht so klar. Er hat nur festgestellt, nach Auschwitz noch Gedichte zu schreiben, ist irgendwie barbarisch. Aber wie man das macht, ob man es überhaupt machen kann, ob Kunst noch ein Daseinsrecht hat, weil sie eben tatsächlich, sie kann gar nicht anders, so wie es Nietzsche schreibt, als mit der hässlichsten Wirklichkeit dann doch noch irgendwie zu versöhnen. Ob das überhaupt noch legitim sein kann oder ob wir eingedenk dieser Verbrechen nicht auf Kunst, auf jede Form von Unterhaltung verzichten müssten. Das war für jemanden wie Adorno noch vollkommen offen. Für uns scheint das alles klar. So klar, dass es mir ehrlich gesagt zu klar ist. Ich vermisse in gerade diesen Auseinandersetzungen dann tatsächlich das Ringen um ernsthafte ästhetische Anstrengungen, mit diesem Problem fertig zu werden. Und diese ästhetischen Anstrengungen sind nicht zu reduzieren auf die richtige oder falsche moralische Position oder politische Position eines Künstlers. Das heißt also gerade, dass wir so viel über diese moralischen Positionen, über politische Ausrichtungen, politische Nähe oder Ferne von einzelnen Personen diskutieren und relativ wenig über Werke, über Innovation in diesem Zusammenhang, über vielleicht tatsächlich neue Zugänge zu diesen Fragen und zu diesen Problemen, neue Fragestellungen, die sie hier auftun könnten, die ja im Denken über diese Zeit zum Teil schon angelegt waren. Das ist etwas, was ich jetzt nicht unbedingt als unglaublich bereichernd empfinden kann. Also ich finde eine Debatte, die sich immer nur auf diese Frage moralisch korrekt oder inkorrekt zurückführen lässt oder reduziert, tatsächlich eine verarmte Debatte. Und zwar verarmt nicht in dem Sinne, dass man auch eine asketische, eine enthaltsame Kunst fordern könnte, sondern verarmt wirklich im Sinne einer geistigen Verarmung.
Sagt der Philosoph Konrad Paul Liesmann, mit dem ich in diesen Kulturfragen über Kunstfreiheit und kontaminierte Kunst gesprochen habe. Ich bin Anja Reinhardt, ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.